Guten Morgen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf heute und predigen darf zu euch. Und bin mal gespannt. Das ist jetzt keine Predigt, wo ich in blühenden Beispielen was versuche auszumalen, sondern es ist so ein bisschen. Ich möchte mit euch ein paar Fragen hinterhergehen in einem Text. Und dazu möchte ich euch mal fragen, wie geht es euch eigentlich mit dem Alten Testament? Lest ihr gerne da drin? Denkt ihr, dass es für uns heute noch eine Bedeutung hat? Oder seid ihr der Ansicht, dass das Alte Testament ist ja durch Jesus und das Neue Testament abgelöst worden und hat an Bedeutung deutlich verloren? Ich muss zugeben, viele Psalmen sind mir nicht arg sympathisch. Ich lese den Lobpreis, der da drin steckt. Bin aber oft darüber erstaunt, dass der Psalmist im nächsten Vers mit einer ganz befremdlichen, also mir befremdlichen Härte seinen Hass gegen seine Feinde zum Ausdruck bringt. Auch die langen Passagen in den Propheten, wo von Gottes Zorn und vom sündigen Volk Israel die Rede ist, von Strafe und Vernichtung, stoßen mich ziemlich ab. Und auch wenn sich dann die Tageslese sich wochenlang nur um Sünde und um Zorn, um Strafe dreht, da ist es mühsam für mich, dran zu bleiben. Und ich verstehe alle, die hochmotiviert sich mal wieder vorgenommen haben, regelmäßig in der Bibel zu lesen und bei so einem frustrierenden alttestamentlichen Block dann wieder aussteigen und sagen, ach, ist doch nichts für jeden Tag. Hat sich Gott zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament grundsätzlich verändert? Haben wir ein richtiges Bild von Gott, wenn wir hauptsächlich die liebende Seite Gottes sehen wollen? Und haben wir die richtige Einstellung zum Glauben, wenn wir uns dabei so arg im Vordergrund sehen? Wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn es uns mal wieder ein Bedürfnis ist? Oder damit es uns gut tut, damit wir auferbaut werden. Ist der Glaube an Gott dazu da, dass wir tolle spirituelle Erfahrungen machen? Ist der Glaube ein schmückendes Beiwerk unseres ohnehin schon schönen Lebens, um es noch ein bisschen aufzutoppen? Oder ist der Glaube gar eine Abkürzung in den Himmel, dass man sich hier auf Erden nicht einmal groß anstrengen muss, gute Werke zu tun, weil man sich den Platz im Himmel ja schenken lässt? Das sind Fragen, die mich umtreiben und die euch vielleicht auch bekannt vorkommen. Und eure Frage hätte ich noch: Hat Gott an mich als gläubigen Christ eine Erwartung? Sicher beantwortet meine Predigt jetzt nicht alle Fragen, die ich gerade gestellt habe. Aber vielleicht ist es auch einfach bloß gut, diese Fragen mal zu stellen und auf die Suche nach Antworten zu gehen. Und ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht und wen wundert es? Es ist ein Text aus dem Alten Testament, es ist ein Text aus einem sehr langen Propheten, mittlerdrin. Es ist der Jesaja 43, die Verse 1 bis 11, und was könnte besser zum heutigen Wochenspruch passen als Jesaja 43. Und nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und kostbar bist und ich dich lieb habe. Darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deine Nachkommen von Osten bringen und will dich von Westen her sammeln und will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Welt. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe, zu meiner Herrlichkeit und gebildet und gemacht habe. Lass das blinde Volk hervortreten, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Lasst alle Nationen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen könnte und uns hören lässt, was zuvor geweissagt ist? Lasst sie ihre Zeugen darstellen und beweisen, dann wird man es hören und sagen, es ist die Wahrheit. Ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Damit ihr wisst und mir glaubt und versteht, dass ich es bin. Vor mir war kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Erlöser. Es ist ein langer Text und manches darin ist vielleicht auch ein bisschen unverständlich. Die Völker von Osten und von Norden und Westen und so. Und die Bibelkommentarverfasser und die Theologen, denen ist auch nicht alles klar, so wie ich nachgelesen habe. Und trotzdem, finde ich, steckt in dem Text, in den 11 Verse, ganz schön viel drinne. Ich nehme den Vers 1. Da lese mir, und so sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Unser Wochenspruch von heute, und das ist sicherlich der bekannteste Satz aus dem Text. Was sagt der Vers aus? Der Herr hat dich geschaffen und dich gebildet. Das wird sogar zweimal betont. Und wir haben gelernt im theologischen Grundkurs, Wiederholungen sind ein häufig eingesetztes Stilmittel, nicht nur in der Bibel, sondern auch wenn uns selber ein Argument ganz arg wichtig ist in einer Diskussion, dann sagen wir das zweimal mindestens und jedes Mal mit anderen Worten irgendwie verpackt. Also auch so wie in der Bibel, es wird gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Nein, halt das immer. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist eine ganz arg starke Zusage Gottes an die Israeliten, die ja zu dieser Zeit, als Gott das zu ihnen sagt, gerade im babylonischen Exil leben, fernab von der Heimat. Der Tempel zu Hause ist zerstört und damit der Platz, in dem der Name Gottes auf der Erde wohnte. Erlösung aus der Gefangenschaft. Ja, das ist es, was sich die gläubigen Israeliten erhofften, die zusehen mussten, wie immer mehr Israeliten vom Glauben an Gott sich distanzierten und anderen Göttern und andere Götter anbeteten. Scheinbar ist ja der Gott Israel schwach und andere Götter sind stärker. Aus dem Grund sind sie ja in der Gefangenschaft, so dachten sie. Dieses fürchte dich nicht richtet sich an der Stelle gegen die menschliche Angst. Es ist ein Trostwort Gottes. Und das ich habe dich erlöst ist als auslösen, zurückkaufen, als freikaufen zu verstehen. Gott sagt also den Israeliten in ihrer Situation, in der Gefangenschaft, in der sie ja durch ihre Untreue gegenüber Gott überhaupt erst geraten sind, in die Situation hinein sagt Gott zu ihnen, ich habe dich ausgelöst, zurückgekauft, ich habe dich freigekauft. Und dieses Bild des Freikaufens, des Auslösens, das finden wir auch im Neuen Testament. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief in Kapitel 2, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Im Neuen Testament wird also fortgeführt und für alle Menschen geöffnet, was Gott im Alten Testament seinem Volk zusagte. Also denjenigen, die zu der damaligen Zeit an Gott glaubten und Gottes gegenüber waren, die quasi einen Bund mit ihm geschlossen haben. Wir dürfen aus dem alttestamentlichen Text also erkennen, dass Gott sein Volk, die, die an ihn glauben, erlöst und auslöst und sie freikauft. Und wir dürfen aus der neutestamentlichen Stelle im Timotheusbrief erkennen, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich selbst für uns als Lösegeld für alle gegeben hat. Gott hat sich also nicht grundlegend geändert zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Er will die Menschen erlösen. Er will sie freikaufen von ihrer Schuld. Während jedoch sich der Gott des Alten Testamentes sich nur mit dem Volk Israel beschäftigt und mit ihm ein Bund eingegangen ist, wie wir es vorhin in der alttestamentlichen Lesung gelesen haben, so erweitert Gott den geschlossenen Bund durch einen neuen Bund und möchte, dass alle Menschen die Erlösung zuteil werden kann. Deshalb dürfen wir durch diesen alttestamentlichen Text uns auch direkt ansprechen lassen. Wir dürfen ihn so lesen und für uns so verstehen, wie wenn Gott ihn direkt für uns spricht. Und dann gibt es den Vers 4 in dem Text. Da lesen wir: Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe. Wir sind in seinen Augen wertgeachtet und kostbar und er hat uns lieb. Da ist er, der liebende Gott, mitten im Alten Testament, mitten in einem langen Prophetenbuch. Wir sind in seinen Augen wertgeachtet und kostbar und er hat uns lieb. Wann hat es zum letzten Mal ein Mensch zu uns gesagt? Euer Gottesdienstbesuch heute Morgen hat sich also schon gelohnt. Gott sagt euch heute Morgen, jetzt in diesem Moment zu: Du bist in meinen Augen wertgeachtet und kostbar. Ich hab dich lieb. Und dann geht der Vers 4 weiter. Darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. Oh, ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, dass Gott Menschen und Völker an unserer Stelle gibt? Passt es in unser Bild vom liebenden Gott? Oder müssen wir an der Stelle unser Gottesbild korrigieren? Ich habe darüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, mir ist es eben nicht bewusst und auch nicht bekannt, dass Gott heute Menschen und Völker für meine Stelle gibt. Es ist mir aber bekannt und bewusst, dass Gott sich selbst in Jesus für mich gegeben hat. Halte mir also an der Stelle fest: Offensichtlich gehört es zum Charakter Gottes, dass er die einen gibt, um die anderen zu erlösen. Der Unterschied aber zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist, dass er nicht mehr Menschen für andere Menschen gibt, sondern dass er sich selbst für alle Menschen ein für alle Mal gegeben hat. Und ich finde, da können wir so richtig erlöst aufatmen. Und ein weiterer Punkt aus dem Text möchte ich ansprechen und ihn euch zum Nachdenken geben. Wir lesen im Vers 1: Du bist mein. Und wir lesen im Vers 7: Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe, zu meiner Herrlichkeit. Und in Vers 10 lesen wir: Ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Gott spricht hier sehr deutlich davon, dass wir sein sind. Dass wir geschaffen sind zu seiner Herrlichkeit, dass wir seine Zeugen sind und seine Knechte. Wollen wir das auch hören? Wollen wir das wahrnehmen und wollen wir das umsetzen? Gerne nehmen wir an, dass wir in Gottes Augen wertgeachtet und kostbar sind, dass er uns liebt. Aber nehmen wir auch an, dass es nicht immer nur um uns geht und was uns gut tut, sondern dass wir Gott gegenüber eine Verantwortung haben. Und ich greif noch mal geschwind zurück auf den Bund, auf das Volk mit Gott eingegangen ist. Gott sagt, ich habe euch erwählt und ihr bekommt eine besondere Aufgabe von mir. Ihr sollt mich in die Welt tragen, ihr sollt mich bekannt machen, ihr sollt mir nachfolgen. Es ist nicht unbedingt ein Bonusprogramm, das Gott da seinem Volk übergeben hat. Wir sind sein, wir sind zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Wir sind seine Zeugen, wir sind seine Knechte. Ist uns das bewusst? Sind wir heute Morgen in den Gottesdienst gekommen, weil es uns ein Bedürfnis war, zu Gottes Herrlichkeit hierher zu kommen? Ist es uns morgen in unserem Alltag bewusst, dass wir seine Zeugen sind? Und ist uns bewusst, dass wir seine Knechte sind und somit auszuführen haben, was er uns aufträgt? Ihr seht also, es dreht sich im Glauben nicht alles um uns. Und das unterscheidet den christlichen Glauben von so manchen anderen Religionen und esoterischen Lebensformen. Es geht nicht nur um ein spirituelles Erleben, es geht nicht nur darum, dass wir auferbaut nach dem Gottesdienst wieder nach Hause kommen. Sondern es geht auch nicht darum, dass wir Gott gegenüber nur unsere Bitten formulieren. Es ist ein Geben und ein Nehmen, bei dem die Reihenfolge allerdings so ist, dass Gott bereits gegeben hat und wir immer wieder dran sind, zurückzugeben, dass er nehmen kann. Und jetzt möchte ich euch an die neutestamentliche Lesung erinnern. Jesus predigt einen wunderbaren Text den Menschen. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Darin verpackt ist der Auftrag, den wir als Christen haben. Es werden Ströme von lebendigen Wasser fließen. Und das erzeugt Widerspruch und Streit. Und es heißt, dass einige ihn festnehmen wollten. Und dann tritt Nikodemus hervor. Der Nikodemus, der ein Oberster der Juden war, der Jesus in der Nacht besucht hat und zu dem Jesus in dieser Nacht gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist so ein zentral wichtiger Satz im Neuen Testament, den sagt er am Nikodemus. Und dieser Nikodemus, der nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, zusammen mit Josef von Arimathäa den Leichnam vom Kreuz abgenommen hat, ihn in Tücher gewickelt hat und ihn ins Grab legte, dieser Nikodemus tritt für Jesus ein, erinnert an das geltende Gesetz und erreicht zumindest für den Moment, dass das Gehetze gegen Jesus beendet wird. Und spätestens damit, dass Nikodemus den Leichnam Jesus vom Kreuz nahm, der ja quasi einen Verbrechertod gestorben ist, spätestens das, dass er den Leichnam vom Kreuz nahm und ihn versorgt hat, gibt den Grund dafür, dass er als Oberster der Juden rausgeschmissen wird, dass er seine Stellung verliert und vielleicht auch getötet wird, aber das ist nur Spekulation, beziehungsweise war die Gesetzeslage damals so, in der Bibel wird davon nichts erzählt, wie es ihm tatsächlich ging. Was ich sagen will, ist, Nikodemus wurde zum Zeugen und wurde Knecht. Er stellte sich in den Dienst, ja, er stellte sich in den Gottesdienst. Er wurde Zeuge und Knecht zu Gottes Ehren. Wir dürfen also heute Morgen aus diesem alttestamentlichen Text für uns mitnehmen, dass Gott die Menschen zum alttestamentlichen Zeiten genauso geliebt hat, wie er die Menschen heute liebt. Wir dürfen mitnehmen, dass Gott aufgehört hat, Menschen für Menschen zu geben, denn er hat sich für die Menschen ein für alle Mal gegeben. Und wir dürfen mitnehmen, der Glaube an Gott ist nicht ein schmückendes Beiwerk unseres Lebens und nur zu unserer Auferbauung da, sondern wir sind Knechte und Zeugen Gottes. Und wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir zur Gottes Herrlichkeit geschaffen sind. Ich wünsche euch und uns Kraft und Gottes Segen und viel Freude daran, Knechte und Zeugen Gottes zu sein. Amen.